Kai, du sitzt hier mit einer Saftkur. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir dich hier mit so einer Saftkur sehen. Hast du schon mal mit einer Köbikur versucht?
Ja, aber das probiere ich ehrlich gesagt schon ziemlich oft. Aber das wirkt nicht so Wunder.
Und diesmal, doch, es wirkt Wunder.
Ich wollte gerade sagen,
Abend zumindest
Entwarnung, Tag. Entwarnung, die Saftkur steht hier nur, weil ich wollte eine Saftkur machen, ja. Aber hab's nicht durchgezogen. Jetzt sind die Säfte aber noch da und jetzt müssen die getrunken werden. Und jetzt versuche ich, mich wenigstens so ein bisschen zu konditionieren.
Aber was passiert, also was ist der Zweck von so einer Saftkur?
Ich glaube einfach, dass man sich nicht den ganzen Tag nur Scheiße reinzieht. Also manche wollen entgiften, manche wollen abnehmen, manche wollen...
Es wird ja sehr kontraproduktiv, sehr kritisch diskutiert. Ja. Also von Leuten, die vermeintlich sehr viel Ahnung haben, die sehen die ganzen Saftkur mal sehr, sehr kritisch. Weil ich kann den Grund nicht
wiedergeben. Könnte natürlich ein Marketing-Hype sein.
Aber es alles war sehr einleuchtend, die Erklärung. Und ich habe on top einfach mal Luppen gehört mit Toni und Felix Kroos.
Ja.
Und da hat Toni Kroos eine Saftkur gemacht. Und zwar nach der EM hatte er irgendwie noch so und so viele Wochen bis zum Urlaub, hatte da schon irgendwie 4 Kilo draufgesetzt. Meinte, na gut, vom Urlaub jetzt, ne, da esse ich eh, was ich will. Mach jetzt mal so eine Saftkur. Und er meinte, nach 3 Tagen hat er die abgebrochen, weil er konnte den Grünkohlsaft oder irgendwas konnte er nicht trinken. Und meinte, es ging aber zu eklig.
Absolut.
Und er meinte, danach hat er innerhalb von 1-2 Tagen wieder die 4 Kilo drauf gehabt. Also ich glaube, man schwemmt auch einfach nur aus, ne, und verliert. Wenn man irgendwas verliert, ist, glaube ich, eher Muskel anstatt Fett. Aber und meinte, er macht nie wieder so eine Saftkur, das ist der größte Scheiß aller Zeiten.
Fehlt dann so ein bisschen Power auf, wenn man so eine Saftkur gemacht hat?
Naja, mir nicht, weil ich trinke noch Kaffee.
Okay, aber grundsätzlich, wenn man nur Saftkur machen würde, wäre man wahrscheinlich so ein bisschen...
Aber wenn ich es richtig scheiße finden würde, würde ich es ehrlich gesagt nicht einmal pro Jahr mindestens machen.
Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir einen Döner heute Abend trotzdem noch reinziehst?
Oh ja, das ist halt das Problem, also... Deswegen habe ich es noch nie länger als 3 Tage gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei 30%. Ich werde im nächsten Podcast berichten, wir werden sehen.
Ja, aber mach mal Insta-Story, wenn du
einen isst.
Wenn du einen isst heute Abend.
Wisst ihr, wovon es abhängt? Echt so von Zeit, ob ich gerade Zeit habe und an so einer Dönerbude vorbeifahre und der Parkplatz davor so frei ist. Das ist echt so, ach scheiß drauf. Und wenn es aber so irgendwie gerade gar nicht passt, dann... wird's auch nichts.
Kriegen wir den Bogen noch irgendwie zum HSV? Ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, wir hatten eben lapidar gesprochen, Döner auch mal im Stadion, also im VIP-Bereich.
Ja, stimmt.
Also im Stadion. Guck mal,
den Bogen hätte ich jetzt gar nicht mehr bekommen.
Im Stadion vielleicht auch, weiß ich nicht. Ist ja eigentlich auch ein Snack, den man schnell so, I don't know, aber natürlich liebt man auch noch die Currywurst. Aber im VIP-Bereich mal so eine Dönerstation, weil da haben wir mal erneut über das Essen gesprochen, dass es eher schwierig ist. Und da mal irgendwie eine Pizzastation oder eine Dönerstation.
Ja, grundsätzlich, also das finde ich sowieso einen ganz, ganz coolen Ansatz, mal im Stadion wie so ein Pop-Up-Store, so eine Pop-Up-Fläche zu haben, die du an Hamburger Gastronomen irgendwie ver...
Ja. Ja, du hattest gesagt, sowas wie Biggie Smalls oder so.
Biggie Smalls, ja, irgendwie sowas. Oder einfach mal eine geile Currywurst oder einen geilen Dönerbude, so die abwechselnd jedes Spiel darf, kann man sich da drauf bewerben, immer mit Vorlauf. Und dann hast du so eine Standard-Gastro-Ausstattung da drin und mal gibt's irgendwie geile Pizza und also das würde ich geil finden.
Ja, ich glaube, alles nicht ganz so 100% easy, wenn du irgendwie so einen Vertrag mit Aramark hast, keine Ahnung, wer da noch rein darf dann oder du musst das dann ja auch irgendwie bezahlen, wer bezahlt dann dem Dönermann, also macht er das auf eigenen Nacken sozusagen, dass das quasi die Werbung dann ist, ne, kommt hier in meinen Dönerladen, aber der hat ja auch irgendwie, so ein Döner kostet ja pro Döner wahrscheinlich auch eins irgendwas an Wareneinsatz oder so, keine Ahnung, plus dann die Zeit, also du musst ja 1-2 Menschen dahinter haben, sonst ist eine Riesenschlange oder 3 am besten, die das machen. Und so ein Buffet ist natürlich easy, ne? Stellst hin, brauchst kein Personal. Aber es wäre geil. Also ist ja, man zahlt ja auch relativ viel Geld, vielleicht wäre das mal nicht zu viel verlangt.
Also vielleicht ist es dann auch einfach nur ein begrenztes Kontingent und das, was an Einnahmen geht, also für denjenigen ist es ein Marketingzweck und an Einnahmen wird irgendwie gespendet an Hamburger Weg oder an irgendein soziales Projekt, also um das so irgendwie zu verbinden.
Was meinst du, was für Einnahmen?
Ja, wenn jetzt da die Döner verkauft werden im Stadion.
Also im Stadion, ich dachte jetzt VIP.
Nee.
Du musst es ja for free machen, aber im Stadion.
Im Stadion,
ja,
genau, könntest du jetzt sagen,
auch,
da, da diese Pop-Up-Fläche, kannst dich drauf bewerben, ist jedes Spiel einmal, es wird immer vergeben und die Einnahmen gehen an ein soziales Projekt oder also irgendwie könnte man schon so drehen, dass man auch die Geister von Aramark damit besänftigt bekommt, die hoffentlich eh bald mal irgendwann raus sind da aus diesem...
Den Vertrag, den würde ich nochmal prüfen lassen, dass das da nicht irgendwie noch ein Schlupfloch gibt, dass man da rauskommt.
Kommen wir erstmal rein.
Meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Wir sind zu dritt heute.
Es ist kompliziert.
Saft Kai ist da. Dönermuchel und
Shampoos.
Shampoo. Eurogato.
Eurogato.
Pia ist leider verhindert.
Sie muss arbeiten.
Sie muss arbeiten, ne?
Ja. Hat sie uns schon vorher angekündigt, dass sie immer einmal im Monat den Montag nicht schafft. Wir halten
einmal
aber
im Monat?
Ja. Glaube ich, so hatte ich es verstanden.
Ich war gar nicht so bewusst, dass einmal im Monat ist, ja. So oft. Ich dachte immer, es wären so ein paar.
Aber ist doch gut, wenn man mit einmal im Monat Arbeit so durch den Monat kommt.
Ist super.
Sie macht alles richtig. Nein.
Vielleicht hat sie auch immer Urlaub und will es nicht sagen.
Ja, genau.
Urlaub ist ein Ding hier.
Ja, wir halten an dem Montag fest.
Ja, also. Ja. Wir halten hier die Stellung und besprechen die letzte Woche, englische Woche.
Tatsächlich.
Freiburg. Können wir ganz kurz anreißen, dann hatten wir das Spiel jetzt gegen Miroslav Klose gegen Nürnberg. Machen natürlich auch noch einen kleinen Ausblick und haben ganz viele Instagram-Fragen.
Ja, ist wieder viel.
Ist sehr viel, tatsächlich.
Ja, viel Negatives tatsächlich auch. Und ich bin auch echt mit ein bisschen Bauchschmerzen heute wieder hierher gefahren, weil ich irgendwie, ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, manchmal hat man so richtig Bock darüber zu sprechen. Und auch wenn Spiele so richtig schlecht sind, dann hat man auf jeden Fall, dann hast du was irgendwie zu meckern. Und aber im Moment ist bei mir so eine Leere irgendwie, so dass ich irgendwie ich mit meinem Latein irgendwie auch am Ende bin, dass ich nicht so richtig weiß, wo stehen wir eigentlich gerade. Weißt du, wir haben letzte Woche diese 10 Spieltage irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen, aber es ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Und
man sieht es auch so ein bisschen an den Gazetten. Ich gucke ab und an manchmal so das Abendblatt und da gibt's nach dem Spiel dann auch immer manchmal so 3, 4, 5 HSV-Artikel über irgendwelche Sachen, die sich halt rauspicken. Und jetzt ist echt so, ja, irgendwie der El-Fadli-Jubel, so, wo er also auf die Uhrzeiger zeigt, irgendwie erklärt seinen Jubel und dann die Einzelkritik, also die einzelnen Noten der Spieler und HSV muss sich bei Heuer um den Punkt. Also, die haben auch nicht so die 600 Minuten Nachspielzeit, darauf können wir nochmal eingehen. Aber ansonsten es gibt nicht so richtige Anhaltspunkte. Es war ja auch so ein Dödel unentschieden, so, ne? Und das war. Ja.
Es war einfach ein glückliches Unentschieden am Ende.
Ja, absolut, absolut.
Also wir können uns über den Punkt richtig freuen.
Ja, Klose.
Also nicht über das Spiel, sondern über den Punkt am Ende.
Ja, total, total. Also würde ich auch sagen, können wir drei Haken machen. Ich glaube, wenn wir jetzt mal einmal mini den Pokal anschneiden, ich habe es gesehen.
Das ist schon mal gut.
Das ist schon mal gut. Mein Fazit ist,
ich auch,
dass wir gar nicht so schlecht gespielt haben. Haben ja auch nur 2-1 verloren. Aber also ich sag mal so, das Weiterkommen für uns wäre jetzt auch nicht gerechtfertigt. Es war irgendwie so ein souveräner Arbeitssieg eines Erstligisten gegen einen gut dagegen haltenden Zweitligisten. Aber so richtig krass spannend. Es war schon spannend hinten raus, weil der Ergebnisstand so war. Aber ich fand, wir jetzt nicht so die 100.000 krassen Chancen oder noch die 100%igen dann in, wo wir die eingeschnürt haben oder so. Also,
aber ich fand jetzt auch Freiburg nicht so überzeugend. Also ich meine, das erste Tor war ein Eckentor, war aus dem Standard, war irgendwie Abstimmungsfehler, war natürlich blöd so. Und der Elfmeter, muss ich auch sagen, also Eggestein, mein Freund wird damit nicht mehr, also auch mit seiner Vergangenheit sowieso nicht, aber auch im Nachhinein, was er irgendwie im Podcast oder irgendwo hat er es, glaube ich, irgendwie fallen lassen, wenn El-Fadli mir das Bein so anbietet, dann nehme ich das dankend an. Also das finde ich ist immer so, wenn das so die nachher das ist, warum sie weiterkommen, weil er dankend das Bein annimmt und ich weiß nicht, Videobeweis, ob er es standgehalten hätte, ich fand es echt also sehr fraglich.
Ja, ich muss sagen, lustig, dass du es sagst. Wir haben das Spiel ja zusammengeguckt, fällt mir gerade ein. Und da war übrigens auch Ittrich, der Schiedsrichter. Ja. Und der hatte genau die gleichen Worte wie Eggestein dann gesagt. Das ist ein bisschen unsympathischer Elfmeter. Sollte man pfeifen, muss man pfeifen. Allerdings wird er nur gepfiffen, weil Eggestein sich da clever einhakt. Also den nimmt er nur an. Der El-Fadli lässt das Bein stehen. Er sagt, aus Dummheit kann man den auch pfeifen, aber so ein richtiges Foul, ja, ist es eigentlich nicht.
Du kannst ihn aber auch fast nicht pfeifen. Also das ist so das Problem, ne? Also du kannst ihn so
ein Videobeweis, Skandal, genau, wenn du
Videobeweis, so das ist halt so irgendwie das Bein steht da, er rennt aber da.
Was soll er machen? Also wo soll er das Bein hin?
Ja, ist ich mein, unglücklich
und,
so.
Und Eggestein, er zieht ja auch nicht zum Tor, sondern er zieht vom Tor, also ne, es geht ja eher Richtung Eckfahne ein bisschen raus. So, also das waren für mich so, ja.
Was man sagen muss, ist, dass der HSV, und das zieht sich wie ein roter Faden positiv, jetzt wirklich auffällig positiv durch die ganze Saison sind halt die Standards. Ja, das war jetzt kein kurzes Feuerwerk.
Oh, das zieht sich aber auch nur gegen Freiburg irgendwie durch. Also das haben wir jetzt am Wochenende nicht gesehen.
Ja, aber ich finde schon, dass also wir diese Saison mit Muheim da wirklich jemanden haben, der mit so die größte Gefahr durch Standards, das hatten wir früher gar nicht. Und wenn man das mal so einordnen kann, da war jetzt auch keiner böse, dass wir in Freiburg verloren haben. Ja, damit hatte fast jeder gerechnet, dass wir auswärts in Freiburg irgendwie vielleicht nichts holen. Dann war man fast sogar, wenn man das, weil das wird ja gleich das Spannendste, wenn man auf das nächste Spiel zu sprechen kommt, wie man das einordnet. Und gegen Freiburg lässt es sich relativ einfach einordnen. Da hat keiner mit mehr gerechnet. Der HSV hat das solide gemacht. Man hatte fast das Gefühl, dass da sogar noch mehr geht. Aber dann ist man ausgeschieden. Und wenn ich jetzt mal in die nächste Runde guck, die DFB-Pokalauslosung war ja auch schon, da sind jetzt auch die meisten Teams
über dem HSV. Ja, aber Freiburg spielt gegen Bielefeld. Die hätten natürlich mal drauf gehabt im Achtelfinale, ne? Aber gut.
Also was ich trotzdem nochmal irgendwie festhalten muss, ich finde es überraschend, dass dann doch Mikkel Bronsies von Anfang an gespielt hat. Dass er irgendwie, ne, ich meine, er war abgeschoben, man wollte ihn loswerden. Er war irgendwie komplett auf dem Abstellgleis, auch unter Walter schon, hat er ja nie richtig den Zug gehabt und mal die Chance gehabt, irgendwie von Beginn an zu spielen.
Hat mich bisher auch nicht überzeugt, muss ich sagen.
Ja, also, aber auch nicht so negativ, dass ich gesagt habe, ich hatte von ihm weniger erwartet, sag ich mal. So, insofern bin ich da doch eher überrascht und ich finde es eher positiv, dass jemand, der so abgeschoben worden ist, dem man so klar gesagt hat, ey, du kannst ja einen anderen Verein suchen, trotzdem irgendwie sich wieder rangekämpft hat und jetzt in der Startaufstellung steht und auch seine Zeit bekommt. Und ich finde es jetzt nicht so schlecht macht. Er ist noch ein bisschen so übermotiviert und geht ein bisschen zu forsch ran. Aber ich meine, der Junge ist auch noch derbe jung und
22?
Ja, 20.
20,
okay, ja, genau. So,
ja, ich finde also, er wurde jetzt ja wieder eingewechselt, auch gegen Nürnberg in der 75. zwar also mit als letztes, aber trotzdem noch vor Öztunali, Stange und Jatta.
Ja, man muss überlegen, nur Baldé war gegen Freiburg jünger mit 19 Jahren, ne? Also schon der Jüngste mit auf dem Platz. Ja,
schon.
Gegen Erstligisten.
Schon gut. Also, ich würde sagen, man kann Haken hinter machen, unglücklich, aber wenn du das verlierst, stürzt sich die Niederlage jetzt nicht in eine Krise. Viel wichtiger ist eigentlich das Spiel.
Aber ich will ganz kurz noch bei Freiburg bleiben. Ich finde aber trotzdem eine Sache, die mir dann nicht gefallen hat und wo ich auch unseren Coach immer häufiger nicht so richtig verstehe, ist die Wechsel. Den Zeitpunkt von dem Wechsel. Ich finde ein Dompe gegen Freiburg, wo du irgendwie ich weiß gar nicht, wann Meffert hat er das Tor geschossen, um die 50. rum müsste das gewesen sein, dass er dann, wo wir eigentlich doch am Drücker sind, nicht doch so ein Dompe nicht einfach früher bringt, sondern ich glaube, Dompe muss irgendwann
76.
76. ist er gekommen. Das verstehe ich nicht, warum er dann einfach so spät wechselt. Da verlieren wir einfach.
Ich finde grundsätzlich, dass er gar nicht so schlecht wechselt, aber gegen Freiburg habe ich es auch gar nicht verstanden.
Ja.
Also da denke ich so, hä? Also ich weiß
nicht. Ich meine, das ist ein Do-or-Die-Spiel, ne? Da kannst du, wenn du 2-1, ne, was hast du zu verlieren? Ob du 3-1 verlierst, 4-1, scheißegal. Da musst du doch ab der 65. musst du sagen, so, ey, jetzt auf die Schotten und gib ihn.
Das sind natürlich immer so klassische, im Nachhinein ist man schlauer Fragen, aber das gleiche kannst du ja auch sagen mit der Aufstellung mit Schonlau, ja? Lässt du nicht dann immer die Jungs spielen, die Nein. sich schon mal einspielen, Nein. die am Sonntag dann spielen? Oder machst du da ein bisschen, schonst du sie ein bisschen, dass du dann eine frische Abwehr hast am Sonntag? Also Schonlau hat er gebracht. Ja, also.
Naja, aber du hast schon gemerkt, dass Schonlau und auch Meffert eine andere Stabilität hinten einfach reinbringen, als jetzt am Wochenende gegen Nürnberg.
Und die brauchst du, ein Eingespielter gegen, also wenn du ja dann direkt mit Haier und Perrin gespielt hättest gegen Freiburg, dann weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Ja. Also, er hat ja eine Mini 1B-Elf schon gebracht, so mit Binkel Bronsi, aber jetzt auch keine.
Aber ist das nicht eher ein Argument dafür, die schon gegen Freiburg spielen zu lassen, wenn die jetzt am Wochenende so ein bisschen wackelig waren, dass du dann sagst, da hätten sie sich schon mal einspielen können und schon mal ein bisschen abstimmen können?
Ja, aber dann hättest du vielleicht so, dann hättest du es komplett abgeschenkt irgendwie. Also sowas, so finde ich, sage jetzt mal, irgendwie ein Kompromiss. Und man muss auch sagen,
bis auf Haier, und Haier hat er ja auch alle gebracht. Ne?
Und hätte Haier, der jetzt ein Jahr nicht gespielt hat, hätte der zweimal 90 Minuten dann innerhalb von 4 Tagen gespielt, dann wäre er so von wirklich 0 auf 150. Und das weiß ich nicht, ob es dann vielleicht ein Stück weit so wieder Richtung Überbelastung geht, weil der Körper das auch nicht wirklich gewöhnt ist.
Ah, come on, es sind Profis.
Ja, aber also, der hat keinen Spielrhythmus. Ich glaube schon, dass das, also der fit ist er, aber so ein Rhythmus, dann, das ist vielleicht doch nochmal was.
Wer anderes. Erst bei 0 bis 30 war und jetzt mittlerweile bei 70 bis 100 ist, ist auf jeden Fall Selke, ja, der echt viele Spieltage lang gar nicht gespielt hat oder dann immer so reingeworfen wurde. Und jetzt eben gegen Freiburg gestartet ist und im Moment fleißig Minuten sammelt. Das hätte man auch nicht gedacht am Anfang der Saison.
Nein.
Nee. Aber wir haben halt einfach auch gerade, oder jetzt gegen Nürnberg waren 6.
Hoffen wir nur, dass dein Körper hält.
Ja, 6 Stammspieler oder so verletzt, potenzielle Stammspieler. Also auf jeden Fall schon mal krass mit Schonlau, Meffert, Glatzel und dann noch hier ist Sahiti und der andere auf den Außen, der neue, wie heißt der, Sportsfreund? Ach, egal, weiß nicht, fällt mir gleich ein. Nicht Sahiti, sondern Hefty.
Hefty.
Hefty. Hefty, ja, ja. Auch verletzt. Und irgendjemand war. Also es sind schon jetzt nicht, dass irgendwie Kaderpositionen 18 und 19 verletzt sind.
Wobei Meffert nur nicht verletzt war und Schonlau auch nicht, sondern gesperrt. Wusstet ihr eigentlich, und das ist hier wieder unsere Instagram-Bubble, die uns hier mit den besten News immer verwöhnt, wurde ich schon versorgt. Ich suche gerade hier in diesen Mengen von, hier, Bene 3103 schreibt, Fun Fact, wir haben seit 21 kein Spiel gewonnen, in dem Meffert nicht dabei war. Sad, but true.
Es ist immer noch so, die Statistik, ey, das ist ja richtig krass, 2021.
Also, ich habe sie nicht kontrolliert. Ja,
aber muss man wetten nächstes Mal, muss man wetten.
Muss man, ja.
Wow, was für eine Statistik.
Ja. Ich weiß, also man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie viele Spiele er verpasst hat. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie seit 2021 irgendwie 4 Spiele waren, dann ja, das finde ich jetzt.
Das Pokalspiel zum Beispiel letzte Saison, wo ausgeschieden sind, das hat er verpasst. Mhm. Glaube ich, da war er nicht dabei. Ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja, da wurde er irgendwie geschont und dann oder irgendwas hat er ja. Also
naja, das ist zumindest von Bene hier der Fun Fact, den er uns geschickt hat. Danke dafür. Ja, um nochmal irgendwie zu unterstreichen, wie wichtig Meffert doch als Mittelfeldmotor, der nicht immer der Schönspieler ist und der besonders auffällt, aber dann wahrscheinlich doch sehr wichtig ist für unser Spiel.
Trotzdem hatten wir trotz der 6 Ausfälle, die es ja ungefähr circa waren, wie auch immer, ob verletzt oder gelb-rot oder rot, eigentlich doch eine okaye Mannschaft von den Namen, zumindest auf dem Platz. Also die Abwehr, dann Muheim, Haier, Perrin, Katterbach, Dompe, Elfadli, Poreba, Reis, Karabek, Selke, Haier.
Bis jetzt beim Spiel gegen Nürnberg.
Genau, Spiel gegen Nürnberg. Haier, ja, also Haier, Perrin, sie waren ein wenig noch nicht eingespielt, vielleicht überfordert. Perrin, finde ich, hat es minimal besser gemacht als Haier. Da sieht man so, dass der könnte, ja, vielleicht sogar nächstes Spiel auch neben Schonlau spielen.
Aber das war jetzt nicht das Niveau, was du brauchst, um aufzusteigen. So, Punkt. Das war okay, aber okay reicht ja nicht.
Also insgesamt, ne? Unterm Strich.
Wir haben ja Haier und Perrin nicht in der Truppe, um zu sagen, ist ganz okay, wenn die mithalten.
Aber es war für die Ausfälle, die wir hatten, finde ich, stand jetzt nicht irgendwie der U19-Kicker in der IV oder irgendwie mussten wir jetzt auf einmal Dompe in der Innenverteidigung bringen, weil wir gar keiner mehr hatten. Deswegen hatten wir einen breiten Kader, das ist gut. Aber unterm Strich hat uns der breite Kader jetzt auch nur einen Punkt gebracht und das Spiel davor haben wir trotzdem auch irgendwie verloren gegen Elversberg und im Freiburg sind wir ausgeschieden. Also
um das einzuordnen, natürlich war die Ausgangslage super schwer. Ja, also Nürnberg sehr formstark, Siege im Rücken, nachdem sie auch wirklich vorher ein Tief hatten, jetzt wirklich eine krasse Kurve nach oben. Und der HSV halt mit 2 Niederlagen, das darf man ja auch nicht unterschätzen, wie viel das ausmacht psychologisch oder von den Abläufen und vom Selbstbewusstsein. Insofern war vor dem Spiel damit zu rechnen, dass der HSV hier auf gar keinen Fall der klare Favorit ist, so auch wenn wir zu Hause gegen Nürnberg spielen. Das tut dann immer weh, wenn man sich die Kaderstärke anguckt, ja, aber wenn du dann wieder die einzelnen Spieler durchgehst, aber das hätten wir auch die letzten 7 Jahre schon machen können, dann wäre der Aufstieg wieder drin, aber das war dann wieder so ein Spiel, wo man erstmal Fuß fassen musste.
Und aber das ist wieder, dass die Kaderstärke am Ende des Tages
nicht ausschlaggebend. Hat ja auch die Europameisterschaft nochmal bewiesen, jetzt hier auch gerade bei uns im eigenen Land, ja, dass die Mannschaften ineinander harmonieren und funktionieren muss und nicht die Kaderstärke ausschlaggebend ist oder der Transfer, also der Kaderstärke ist gleich Transfermarktwert so der Mannschaft. Aber Gato hat ja gerade angefangen mit Haier und Perrin, die nicht ausreichend sein. Ich setze noch einen Deckel drauf. Den Punkt holst du nur wegen Heuer Fernandes, ja? Also der war überragend. Das heißt, ohne Heuer mit einer Note 1,0
wieder in der Hälfte des Tages, jetzt glaube ich schon das zweite Mal.
Ist die Abwehr nicht nur gerade so durch, also zur Abwehr gehört auch der Torwart dazu, okay, da muss man den Schutz nehmen, aber war das dann doch deutlich zu wenig, zu viele Chancen zugelassen, sodass man echt, ja, das schon in der Defensive, und damit meine ich natürlich nicht nur die vier Verteidiger, ja, oder die drei Verteidiger plus Heuer oder die fünf, sondern damit meine ich natürlich die ganze Truppe. Das hat nicht funktioniert, Nürnberg vom eigenen Tor fernzuhalten.
Definitiv. Ich fand so ein bisschen, der Bruch kam, als Reiße sich verletzte. Ich finde, da fing, das fing, wann war das so, um die 30. rum? Ich finde, da fing es an, dass wir nach vorne hin nicht mehr so aggressiv und nicht mehr so ein Pressing gespielt haben. Als dann, ich weiß gar nicht, wer es für ihn reingekommen ist,
Warte.
Richter kam für ihn rein.
Ja, und Richter.
Und Richter, er ist einfach nicht so ein Pressing-Spieler wie ein Reis, weißt du, der ins Pressing so vorne so reingeht. Und das hast du einfach sofort gemerkt. Damit ist gleich irgendwie.
Haben die Mitspieler auch gesagt, uns hat dann so das aggressive Momentum gefehlt. Mhm. So diese Balleroberung und auch diese Ballsicherheit. Richter ist halt ein anderer Spieler, plus ich weiß nicht, ob er in seinem Leben im HSV-Trikot nochmal ein Tor schießen wird, weil Pfosten, Latte daneben, er nimmt viele Schüsse, aber bis jetzt spielt er unglücklich.
Ja.
Leider.
Aber lass uns einmal nur ganz kurz chronologisch, weil das fand ich hochinteressant in der Analyse, den Anfang nochmal durchgehen. Ich finde, der HSV war gleich in einer passiveren Rolle, ja, und da schwebt dieser Geist von Tim Walter, wo wir immer extrem viel Aufwand betrieben haben und dann aber extrem uneffektiv im Vergleich zum Gegner waren. Ja, also da, wenn wir in den Rückstand geraten sind unter Tim Walter, hatten wir immer viel mehr Ballbesitz, 10 Torschüsse und oh, der Gegner macht es uns wieder, hat es so leicht und schießt einmal auf Tor und das Ding ist drin. Jetzt unter Steffen Baumgart, und das ist ja eben das, woran man sich noch dran gewöhnen muss, und ich hatte das aber ab der ersten Minute im Kopf, ist es so gewisserweise passiver. Das heißt, du hast das Gefühl, Nürnberg ist überlegen, hat mehr Ballbesitz, macht das Spiel. Und ich war total zufrieden. Ich dachte so, nein, Kai, das ist der neue HSV. Der ist eben jetzt, der macht sich das Leben leichter, der wartet auf Ballverluste, die dann, wodurch dann viel gefährlichere Torchancen entstehen, als wenn wir den Ball rotieren lassen. Und zack, 15. Minute, El Fadli macht das Ding. Und ich dachte mir, das ist genau der neue HSV. Sieht schlechter aus, unscheinbar, aber wir gehen in Führung. So, und dann verstehe ich nicht, bis dahin konnte ich mir alles erklären. Und dann verstehe ich nicht, oder dann scheint irgendwie das System Baumgart oder durch die Verletzung von Reis oder so, dann scheint es irgendeinen Bruch zu geben, den die Mannschaft nicht mehr auffangen kann, wo sie sich gegenseitig nicht mehr pushen, korrigieren können, wo auch von außen irgendwie nicht mehr Einfluss genommen werden kann. Da scheint irgendwas zu passieren, oder es ist auf einmal nicht mehr ausreichend Qualität oder Selbstbewusstsein auf dem Platz, dass dann Nürnberg nicht nur optisch die Überhand übernimmt, sondern sich auch noch on top gefährliche Torchancen rausspielt.
Eigentlich ja? Nur noch.
Nur noch.
Ja.
So, und da verstehe ich nicht, wieso schafft es weder die Mannschaft noch der Staff von außen, das zu korrigieren dann.
Ich habe manchmal das Gefühl,
gehören Phasen, in denen du unterlegen bist, dazu. Es wäre ein viel zu hoher Anspruch, wenn wir zu Hause 90 Minuten sicher stehen wollen, ja?
Naja, das aber sollte schon der Anspruch sein.
Die Anzahl der Torchancen und so, das finde ich zu krass. Und spätestens in der Halbzeit, nach so einer Druckphase, musst du dann das Kapitel beendet haben und wieder also irgendwie das Spiel wieder in den Griff bekommen. Und du hast es vor der Halbzeit nicht in den Griff bekommen und du hast es nach der Halbzeit nicht in den Griff bekommen. Und das geht gar nicht. Ein viel zu langer Zeitraum, wo du das Spiel nicht im Griff hattest.
Grundsätzlich finde ich sowieso, dass wir noch nicht ein Spiel komplett, wo wir richtig überzeugt haben. Es ist immer nur so phasenweise. Es ist mal eine gute Halbzeit, aber so das ganze Spiel mal so richtig dominiert.
Magdeburg
war schon okay.
Aber den Anspruch habe ich gar nicht.
Doch, ich schon.
Ja?
Wenn du aufsteigen willst, musst du diesen Anspruch haben. Doch. Kai, also
das, ich glaube, das werden wir unter Baumgart nicht sehen,
weil ja,
er wird immer recht passiv stehen.
Ja, und ich finde auch, dass auch
also er würde sagen,
eine nein, Sache, die wir, passiv, ich will gar nicht immer so in der Vergangenheit
passiv
im jetzt
Vergleich
rum.
Zu Walter, passiv.
Im ja, aber
zu
wenn wir Walter. Immer jetzt schon den Vergleich zu Walter auch noch ziehen, Walter wurde immer vorgehalten, dass so das war so ein System, was war nicht an, war nicht, er hat sich nicht angepasst und hat immer so seinen Stiefel. Ich finde, Baumgart ist ähnlich. Also ich finde, Baumgart ist auch komplett berechenbar. Ich finde, außer dass er auf den Spielern mehr wechselt, als es ein Tim Walter gemacht hat, ist sein System mit 3-5-2 irgendwie, ist doch, also, das ist doch auch immer der gleiche Stiefel.
Ja, Ja, ja.
Ich finde, es ist unausrechenbarer, wenn du allein schon zwei Spitzen hast, weil die können beide derbe offensiv stehen. Daraus kannst du auch nur eine Spitze machen.
Jetzt hatten wir eigentlich fast auch eher eine, ne? So.
Ja, aber trotzdem, aber es ist darum. Aber es, ja, aber in, wenn wir in ins Pressing gehen, spielen wir schon vorne mit zwei Spitzen. Mhm. Also ich finde, es ist schon relativ ausrechenbar, auch sein System.
Hätte genau. Ein Glatzel hier den Unterschied vielleicht gemacht?
Grundsätzlich ist Glatzel ein Unterschiedsspieler. Definitiv.
Ich meine, auch so
von ist der einzige Unterschiedsspieler, würde ich mal sagen.
Den wir also gar nicht nur, dass er immer das Tor schießt als Unterschied, sondern auch, dass er Ansagen macht, dass die Mannschaft sich sicherer mit ihm fühlt, dass die Mannschaft, dass zwei Nürnberger ihn immer im Blick haben und dadurch weniger nach vorne geht bei den Nürnbergern.
Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, den wir in den letzten Wochen immer schon mal wieder diskutiert haben mit Schonlau. Wie wichtig ist Schonlau für die Mannschaft? Und ich glaube tatsächlich, und das hast du ja natürlich auch gegen Freiburg gesehen, da ist eine andere Körpersprache dann auch auf dem Platz und ein anderer Leader auf dem Platz. Das fehlt einfach in der Mannschaft.
Ja, das kann sein, ja. Also, das könnte der entscheidende Punkt gewesen sein, warum sie so lange da nicht rausgekommen sind aus dieser.
Du hast es gesehen, also ich schaue dann immer auf so Sachen, du hast bei HSV auf der Instagram-Seite haben sie ein Video gezeigt, wie sie dieses Handy genommen haben und in den Spielertunnel reingefilmt haben, als die Spieler rausgegangen sind ins Stadion. Wer hat da die Ansagen gemacht? Elf Hartli. So, da hast du einen Spieler, der seit irgendwie 11 Spiele dabei ist und die Ansagen macht. So. Also da sieht man einfach, dass der versucht, den Leader zu machen, dass der hier die Rolle von Schonlau versucht einzunehmen. Ist aber auch noch nicht so lange da. Und
ich habe gehört, das ist tatsächlich sogar so gewollt, dass die neuen Leute auch einen frischen Wind reinbringen sollen oder gewünscht ist.
Wie in der freien Wirtschaft ja auch immer.
So nee, ja, aber weil eben in der Vergangenheit ja jetzt auch nicht, ne, es kann jetzt keiner beim HSV behaupten, dass er in den letzten 6 Jahren alles richtig gemacht hat. So, deswegen, also rein sportlich von der Mannschaft selber her. Deswegen ist es, glaube ich, sogar gewünscht. Ganz kurz so zwei Facts dazu, bevor jetzt die Hörer Sturm laufen. Also Tim Walter, natürlich aktuell, wenn man ihn beobachtet, hart in der Kritik. Also fast jetzt, also noch nicht entlassen. Aber
hat er wieder verloren am Wochenende?
Ja, unentschieden.
Unentschieden.
Aber gegen Tabellenletzten.
Stumm mit den Fans so. Also ne, wird jetzt in England wird auch alles nochmal überspitzer dargestellt. Aber
vor ein paar Wochen haben die Fans ihn noch gefeiert.
Ich sag mal so, also es ist, wenn er das nächste Spiel verliert, dann
gegen Oxford
dann wird er nicht gefeuert, aber dann hat er danach zumindest ein Endspiel, so sagen wir es mal so. Also da geht es jetzt langsam auch mal, wird der Trainerstuhl wackelig. Deswegen nicht alles, was er gemacht hat, war jetzt auch, also er ist jetzt nicht das Idol, an dem man sich orientieren sollte, auch unter Steffen Baumgart. Also Steffen Baumgart hat da sicherlich auch zu Recht seine eigene Philosophie.
Die auch okay ist, wenn wir defensiv stabil stehen, aber das tun wir nicht. Wir lassen halt viel zu viele Chancen zu. Dann können wir meinetwegen, wenn wir dann irgendwie in der eigenen Hälfte verteidigen und der Gegner hat mehr Ballbesitz und weiß nichts damit anzufangen, alles gut, aber wir kriegen ja reihenweise Schüsse aufs Tor und krasse Chancen.
Absolut.
Und dann haben wir vorne, zu der Frage, ja, Glatzel fehlt, Selke ist gut, aber halt nur, halt eher der klassische Strafraumstürmer.
Wobei er das, ich finde, dass Selke auch viel arbeitet mittlerweile. Also
arbeitet ja, aber ich finde zum Beispiel, also wie krass würde ich mich als so ein Glatzel eigentlich in den Arsch beißen. So, Selke hat eine doppelt so gute Karriere hingelegt wie Glatzel und Glatzel ist besser als Selke. Und ich meine, Selke war Hoffenheim, Bremen, Leipzig, weiß nicht, Hertha, also gut, Köln und irgendwie wieder Abstieg, aber trotzdem und Glatzel ist eigentlich viel besser und
aber Glatzel hat es in der ersten Liga auch noch nicht gezeigt im Gegensatz.
Ja, richtig, aber Selke auch immer nur so und ich glaube, hätte er wahrscheinlich am Anfang in der Jugend irgendwie so ein bisschen was anderes gelaufen, dann, I don't know. Aber trotzdem fehlt er und ich freue mich, dass zum Beispiel Meffert und Schonau jetzt nächstes Mal wiederkommen und wir dann hoffentlich, also irgendwas muss sich ändern, weil es nervt. Also aber mittlerweile nervt es.
Eine Sache gehört noch zur Einordnung dazu, ist, und das ist die folgende Frage, ist Nürnberg für euch ein Aufstiegskandidat?
Ja, immer weiter im Kreis jetzt schon. Unter Klose spielen sie sehr gut. Also die Frage ist so ein bisschen, man muss auch fast ein Ausschlussprinzip machen, wer dein Aufstiegskandidat ist. Also HSV ja.
Die breiteste
Aufstiegskandidat. Hannover würde ich sagen ja. Düsseldorf muss man jetzt auch irgendwie damit rechnen, zweites Jahr in Folge. Aber dann, weiß nicht, ob Paderborn.
Ist sehr eng da oben, ne?
Paderborn, Karlsruhe, Magdeburg, Hertha. Weiß ich nicht, da sehe ich dann Nürnberg schon irgendwie. Aber die haben eigentlich nicht, die spielen schon eher Maximum, die Spiele. Also vom Papier ist es jetzt nicht so der krasseste Kader ever. Aber
also ich schließen fand wir mal Köln und habe ich ja letztens noch anders behauptet, schließen wir mal Köln und Schalke aus dieses Jahr. Ist ja, sind ja die großen Namen, die sind schon mal, die werden nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Das kann man jetzt, glaube ich, mal nach 11 Spieltagen fast so festhalten. Oder seht ihr das anders?
Ja, Köln muss man mal abwarten. Schalke nicht, nee.
Was mit Hertha?
Ja, die kommen wahrscheinlich auch noch. Also ich finde, also wie gesagt, es ist alles sehr eng da oben. Man kann jetzt sagen, das ist sehr ausgeglichen, aber kannst auch sagen, es wäre noch nie so einfach gewesen, einfach jetzt mal mit ein paar Punkten davon zu ziehen, wenn man einfach seine Hausaufgaben machen würde.
Ist doch alles Latte, ey. Du brauchst einen 2-Punkte-Schnitt und dann kannst du
die letzten, aber von entfernt.
Ja, wir haben jetzt 11 Spiele, 19 Punkte und die letzten 6 Spiele kannst du mal auf die Tabelle gucken. Und bis dahin kannst du eigentlich nur Kopf runter, Gas geben und wenn du auf dem 2-Punkte-Schnitt bist, gut. Und wenn du drunter bist und jetzt bist jetzt zufällig mal gut, dann hat irgendwann in 10 Spieltagen irgendeine Mannschaft wieder einen Lauf und ist dann da, also. Da kannst du alles nichts von kaufen.
Wer mir bei Nürnberg übrigens gut gefallen hat, war Jusvan, der ja auch bei uns im Gespräch war. Das war der Zehner. Und vorne der Zimas, 18 Jahre alt, der Stürmer, der Neuner. Schon eine ganz schöne Kante. Also ich glaube, das ist einer, von dem wird man auf jeden Fall noch was hören. So.
Ich habe erneut nicht auf die gegnerischen Spieler geachtet, aber...
Ja, es fiel mir insofern leichter, weil da mehr angeboten wurde, mehr gezeigt worden ist als auf unserer Seite. Also außer Heuer Fernandes hat mich wirklich keiner überzeugt am Wochenende.
Wir sind bei Instagram hier ja relativ viele Nachrichten. Helgo schreibt, Freitag keine 3 Punkte, Baumgart raus. Ja,
ich wollte es eigentlich Baumgart nicht aufmachen. Raus,
Epi-Trainerfrage. Es ist schon, es kommt natürlich immer irgendwie, aber für mich, also... Irgendwie bin ich gar nicht so im Wort Krise, Trainerfrage drin. Natürlich schlittert man mit den Unentschieden so leicht dann rein und aber.
Na, aber jetzt mal, wir wollen ja nun gar nicht irgendwie hier schwarze, irgendwie das Schwarze an die Wand malen, aber verlierst du gegen Braunschweig und gegen Schalke.
Ja, dann sieht es anders aus.
Ich meine, so eng wie das da ist, ne, wenn du jetzt mal 6 Punkte irgendwie liegen lässt, wie schnell du da unten drin bist, so, also, ne, oder die anderen Mannschaften davonziehen können. Dadurch, dass es alles so eng ist, musst du deine Punkte jetzt holen. Und dann gerade gegen so eine Mannschaft wie Braunschweig, die da unten drin steht, ich weiß gar nicht, was sie sind, 17., 18., nee, 17. glaube ich sind die, ne?
Braunschweig ist 17.
17. ja. Das sind Punkte, die musst du holen, ne?
Also, Braunschweig, wenn du gegen Braunschweig nicht gewinnst, dann kannst du auch irgendwie Ciao machen. Pierre hat ja zu Braunschweig einen Gegnercheck uns geschrieben. Ja. Ich habe jetzt hier gerade die falsche Gruppe aufgemacht.
Naja, sie schreibt, im Endeffekt schreibt sie, wo kriege ich es hier zusammen, da, dass Braunschweig auch relativ unberechenbar ist, dass sie nicht so ein, keine Konstanz herrscht. Ne? Also sie gewinnen gegen Ulm verlieren sie 3-1, gewinnen aber gegen 2-0 gegen Hannover, also im Derby. Und da hatte ich sofort, hat es bei mir irgendwie gerattert, weil genau diese gleiche Analyse hatte sie auch gegen Elversberg.
Ja, habe ich auch direkt gedacht.
Dass sie auch so unberechenbar sind. Aber wir sind es doch am Ende des Tages auch. Wir sind genauso unberechenbar, weil wir, ne, jeder würde irgendwie denken, da kommt jetzt der HSV und dann verlierst du gegen Elversberg oder holst nur einen Punkt gegen Nürnberg oder spielst die Spiele schlecht. Ich finde, das ist genauso unberechenbar. Also insofern,
Hatten auf jeden Fall einen sehr schlechten Start. Da haben sie die ersten 4 Spiele verloren.
Und auch richtig viele Gegentore bekommen, ne? Irgendwie 5 Tore gegen Schalke, 3 gegen Magdeburg, 5 gegen Köln. Also da brannte schon nach den ersten 3 Spieltagen mit 13 Gegentoren echt die Hütte.
Und in den letzten Spielen haben sie ein bisschen gefangen. 0-0 gegen Paderborn, ne? Die sind auch vorne mit dabei.
So hört sich blöd klingen, aber genau das machen Aufstiegsvereine, die dann so einen Run haben. Oder Spitzenvereine in der ersten Liga, die machen sich halt unabhängig von der Willkür ihrer Gegner. Ja, die schlagen ihren Gegner an Tagen, wo sie ein bisschen besser sind als normal oder erst recht, wenn sie ein bisschen schlechter sind als normal. Und da muss der HSV eigentlich auch hinkommen, dass er seine Leistung so abruft, dass er sich eben unabhängig davon macht, ob der Gegner an dem Tag irgendwie eine super Taktik gewählt hat oder einzelne Spieler einen Sonntagsschuss reinsetzen oder es regnet und die Platzverhältnisse schlecht sind und so. Ich finde, wenn du dich von solchen Lappalien oder nicht Lappalien sind es nicht, aber das ist eine Spitzenmannschaft, ja? Ansonsten spielst du tatsächlich um Platz 3 bis 5, wenn du da irgendwie sagst, an guten Tagen schlagen wir die und an schlechten nicht.
Ja, also die muss, klar, musst du gewinnen, ne? Also da steht gar nicht zur Debatte.
Players to Watch hat sie geschrieben bei Braunschweig, wenn wir schon gerade dabei sind. Rayan Philipp, der Mittelstürmer mit der Nummer 9, 5 Saisontore und Levente Sabo, auch Mittelstürmer, 3 Saisontore, also die Offensive mit 8 Toren. Dafür, dass sie da unten stehen, jetzt nicht so schlecht.
Freitag 18:30 ist das Spiel.
Ja.
Haben wir auch zu Hause länger nicht mehr gespielt, auswärts weiß ich gar nicht.
Es spielt ja auswärts, ja, genau. Ist natürlich immer undankbar, auf dem Freitag, ne, nach Braunschweig zu eiern. Ich werde mir trotzdem die Reise geben.
Ja?
Ja.
Ah, das ist gut.
Ja, definitiv.
Oh, dann wetten wir doch alle auf Tipico, dass HSV gewinnt, oder?
Also, ey, sorry, aber bei Tipico.
Ja.
Also.
Ja, ja, zu ja, recht. Ja,
ah, ich
zu
sag mal,
recht. Gegen Elversberg war die Quote auch schon recht hoch.
Aber welche, okay, was würdest du lieber machen? Die Quote ist 2,05. Würdest du jetzt lieber Aufstieg Quote 2,05 machen oder Sieg gegen Braunschweig 2,05? Sieg wo würdest du den Taui draufsetzen?
Sieg gegen Braunschweig.
Oh, gute Frage.
Ich guck mal, was die Quote Aufstieg ist, aber
ich würde auf beides einen Taui setzen.
läuft bei dir. Ja. Ja, wenn man so viel Säfte trinkt, dann
hat man Geld übrig.
Ne? Hat man Geld übrig.
Ja. Oh, ich weiß auch nicht. Also, ich glaube ehrlich, ich bin sehr verunsichert nach den letzten Ergebnissen. Deswegen würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, eher einen Sieg auf Aufstieg setzen.
Das hier,
Taui auf Aufstieg setzen.
Was ist das für eine Scheiß-App von Tipico hier?
Und nicht nur Wusel 10, sondern auch noch einige andere schreiben uns, dass die Stimmung irgendwie am Wochenende nicht so übergeschwappt ist. Und das kann ich bestätigen. Also ich fand es auch irgendwie, ja, es war so ein lauer, also es war ähnlich wie das Spiel. Es ist einfach nichts übergeschwappt. So
ein Sonntag.
Ich finde auch, da schwappt wieder der Spielstil, beeinflusst das auch zu 5%. Dann natürlich Sonntag und schönes Wetter und so weiter. Aber klar, wenn deine Mannschaft nicht so viel den Ball hat, ich könnte mir vorstellen, dass es auch mal Ruhephasen bei Real Madrid gibt, wenn der Gegner die ganze Zeit den Ball hat und Real sich hinten reinstellt. Okay. Nur, dass am Ende immer geklatscht wird bei Real, wenn sie gewonnen haben.
Ach, ich liebe diese Vergleiche.
Ja.
Ah, Siegwette, zweite Bundesliga. Gut, das hat. Ah, nee, Aufstieg gibt es ja auch. Ah, guck mal, Aufstieg 1,95. Ja. Und Sieg Braunschweig 2,05. Also, wenn man einen Taui wetten. Ich würde jetzt auch lieber auf Braunschweig als auf Aufstieg machen.
Ja.
Also allein schon, wenn man die 7 Jahre mal zurückguckt und jetzt mal so ein Taui Braunschweig, also dann würde ich lieber da meine ganze Kohle raufhauen. Wir sind mit Köln, sind wir laut Wettbüro noch Favorit. 1,95 HSV, 1,95 Köln, 2,3 Düsseldorf, 2,3 Hannover, dann kommt Hertha 3,6.
Die setzen auf Köln Aufstieg? Köln ist vorne?
Ja, Tipico weiß meistens mehr.
Tipico weiß echt meistens mehr.
Guck mal, Nürnberg hat noch eine 14er-Quote. Kannst du nochmal.
Ja,
Magdeburg hat eine 18er-Quote, die sind auch noch oben dabei.
Ja, Magdeburg auch überraschend, auch schon wieder am Wochenende gewonnen. Also, ja. Die holen alle ihre Punkte da oben, ne? Also, ja, es ist. Es war wirklich kein schöner Sonntag, muss ich sagen. Und, ich bin gespannt, wie die Reaktion jetzt am Freitag ist gegen Braunschweig. Also, es muss ja eine Reaktion kommen. Ich bin positiv gestimmt, dass Schonlau und Meffert wieder da sind. Viele fragen uns hier auch, was macht Kunz, wenn wir jetzt verlieren gegen Braunschweig? Also, wird der Trainer dann angezählt?
Bin ich mir relativ sicher, was er macht.
Na?
Er zählt den Trainer nicht an.
Nein, das wird er auch nicht machen. Aber der Trainer.
Also, auch nicht intern. Auch nicht intern. Ich glaube, extern ist klar, dass er nicht anzählt, aber intern auch nicht. Ich glaube, er wird es jetzt relativ lange mit ihm probieren. Da müsste Baumgart schon so 3-4 Spiele. Ich glaube, er könnte auch 2 Spiele verlieren. Würde er ihn auch nicht anzählen. So ab 3 Niederlagen in Folge, denke ich mal, telefonieren die mal mit anderen Leuten.
Okay. Na. Weiß ich nicht. Also, dann ist eigentlich die Saison auch schon gelaufen. So, ne? Ja, hoffen wir das Ganze mal nicht. Also, Kono Carsten schreibt, der Fußballgott ist kein HSVer. Schwere Verletzungen, Platzverweise, keine Konstanz. Damit spricht er natürlich auf die Verletzung von Reis an, der jetzt wahrscheinlich auch länger ausfallen wird. Ich weiß so eine richtige Diagnose, irgendwas im Oberschenkel. Aber wie lange er ausfällt, wissen wir noch nicht.
Muskel, bla bla bla, irgendwie, ne?
Ja. Ja, natürlich echt ärgerlich. Und dann natürlich jetzt auch mit dem Platzverweisen. Gut, dass wir so einen breiten Kader haben. Ich meine, am Ende des Tages hat es jetzt auch nicht gereicht gegen Nürnberg, der breite Kader, dass wir da die Punkte geholt haben. Aber zumindest sind wir besser aufgestellt als andersrum.
Ich bin ja gerade noch bei Tipico unterwegs.
Ja.
Ratet mal, wer Favorit ist bei Torschützenkönig zweite Bundesliga. Und zwar relativ mit Abstand.
Naja, Glatzel ist es nicht mehr.
Quote 3,5, der nächste hat eine Quote 6,0. Der zweite ist Tim Lemperle. Wer auch immer das ist, die zweite Liga bockt einfach nicht, ey. Isaac Littberg kommt danach.
Also ich glaube, es ist einer von Hertha.
Nee, Davy Selke.
Echt?
Mhm. Hat 6.
Hat mich nicht getraut, es zu sagen.
Nee, ich auch
hat,
nicht.
Hat 6 Tore aktuell. Und
also, weil ich habe auch nicht dran geglaubt, aber krass.
Dann kommt irgendwie ist schlimm, dass man keine kennt. Und Glatzel hat eine 18er Quote. Kann man aber mal
dann
raufsetzen.
Dann setzen wir doch lieber auf Tor Selke gegen Braunschweig.
Ja. Tor, also kannst du machen, aber ich, ja. Ich sag wann kommt eigentlich Glatzel wieder zurück? Zurückrunde oder erst?
Ja, aber eher so, ich würde mal sagen.
3-4 Spieltage nach der
Rückrunde. Ja, Februar, März. Ja,
schade, dann wird es schwer mit der Torschützenkönig. Aber ansonsten 18er Quote, er hat jetzt 7 Tore, der erste hat 8 Tore der Torschützenliste. Also, weiß nicht, ob die da so alle noch vorbeiziehen. So richtig krass. Wäre schon geil, die 18er Quote jetzt mitnehmen. Na gut. Ja, eigentlich, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas?
Nachspielzeit. 600 Minuten.
Ja.
Wurde angezeigt.
Ich dachte, das ist ein Fehler.
Dachte ich auch.
Ich dachte 6 Minuten.
Wir haben uns im ersten Moment noch lustig darüber gemacht. Ah, da hat jemand irgendwie die 3 Minuten zu 600 Minuten. Aber es war auf jeden Fall ein ganz, ganz gezielter PR-Coup, den der HSV dort gemacht hat.
Denn es hat so ein bisschen angespielt. Ich öffne auch noch mal ganz kurz hier den Artikel. Es hat auf HSV-Sprecher Philipp Lange erklärte nach dem Spiel im Rahmen einer Pressekonferenz auf, die Anzeige war Teil einer Aufklärungskampagne der Sozialbehörde, die der HSV sehr gerne unterstützt hat. Untersuchungen zeigen, dass die Kriminalitätsrate häuslicher Gewalt gegen Frauen unter anderem in den ersten 600 Minuten nach Fußballspielen einen negativen Höhepunkt erreicht. Krass, ne? Ja. Also wahrscheinlich noch irgendwie alkoholisiert nach Hause zurück und schlecht gelaunt und Frust rauslassen, so, ne?
Ja.
Irgendwie. Ja, aber gut, dass der HSV da mitwacht. Krasse Statistik.
Ja, finde ich auch.
Also. Jede dritte Frau hat da schon mal häusliche Gewalt vom Partner oder ehemaligen Partner erlebt. Das ist eine alarmierende Statistik, auf die wir hinweisen wollen. Ja, sehr gut.
Also insofern fand ich ein gelungener Coup, das irgendwie so auf der Anzeigentafel zu machen. Grundsätzlich aber zum Thema Anzeigentafel hat uns, ich weiß gerade nicht, ich finde es jetzt auf die Schnelle gar nicht mehr hier in den ganzen Nachrichten, hatte uns einer geschrieben, dass doch leider bei uns immer nicht die Nachspielzeit auf der Anzeigentafel angezeigt wird.
Doch.
Nee, wird es nicht.
Was?
Nee.
Also es präsentiert von Flabberlapp.
Ja, genau. Es wird irgendwie 3 Minuten, aber ach so, es dann zählen nicht die 3, wie im Fernsehen, wenn du es irgendwie anguckst. Ich weiß, dass drum um mich herum einige gleich sofort, wenn die Nachspielzeit angezeigt wird, ihr Handy rausrücken und sofort den Timer starten, um zu sehen, wie lange sind denn jetzt die 3 Minuten noch, um das irgendwie im Blick zu haben. Aber ja, vielleicht wäre das eine Sache, wenn Stübi die Folge hört, vielleicht kann er das ja mal anbringen.
Das muss aber gewollt sein, irgendwie, dass der Schiri dann auch irgendwie nicht 2 Sekunden zu früh abpfeift. Also ich check das, also ja, ich merke mir schon immer unter der Uhr, okay, ist jetzt hier irgendwie,
ja, mach ich auch,
gerade, ne, 18.31 Uhr ist ungefähr und jetzt 5 Minuten später, also bei 36 muss irgendwann mal abgepfiffen werden. Aber ja, ich würde sagen, jeder hat eigentlich um sich herum einen, der mindestens mal die Stoppuhr rausholt, ne? Also das ist echt
der
Klassiker, würde ich sagen.
Ich schaue hier gerade nochmal in unsere Instagram-Stories und unsere Fragen. Mr. O. Zimmermann fragt, und warum spielen wir keine Konter aus? Dazu kann ich irgendwie nur sagen, ich finde das Tor von Fadli war astrein ausgespielter Konter. Also von Karabek, der da den Ball rüberlegt, hätte auch selber schießen können, fand ich, war astrein ausgespielt.
Quizfrage, Nemeth spielt er bei Münster,
ja,
hat 9 Spiele. Wie viele Saisontore hat er bisher gemacht?
0.
Korrekt. Aber 3 Vorlagen, aber er knüpft da an. Also er bleibt, ich weiß gar nicht, hat er schon ein Karrieretor überhaupt? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall tortechnisch noch eher unglücklich. Und dann habe ich noch eine Quizfrage.
Aber er hat mit Dennis Diekmeier letztens telefoniert und der hat ihm gesagt, wie es funktioniert.
Ja, das ist gut. Ja, ab Sandhausen hat er einen großen Durchbruch
mit der
gehabt.
Tiefpunkt, als Sandhausen mit Dennis Diekmeier gegen den HSV gewonnen hat.
Ja, das war wirklich, als Diekmeier trifft. Erik Meyer war bei Stefan Raab zu Gast als Schiedsrichter in der TV-Sendung und hat dort gesagt, dass er bei HSV, wo hat er nicht gespielt? Erik Meyer. Welche Vereine hat Erik Meyer? Und er hat, überlege ich mal, das ist eine Quizfrage an euch jetzt
erstmal. Schalke hat er, glaube ich, noch gespielt, ne?
Warte mal.
Alemannia Aachen.
Ja, Schalke, Alemannia Aachen. Schalke, sicher?
Leverkusen
lag mir auch die ganze Zeit auf der Zunge.
Nee, Schalke, glaube ich, auch. Schalke, Leverkusen.
Und dann hat er noch
Nee, Schalke hat er nicht gespielt.
Nee? Nein. Wie viele Länderspiele hat Erik Meyer gemacht? Hat er Länderspiele gemacht?
1.
Ja, ist korrekt. Wow, Muchel, du hast einen Run. Weil er meinte auch so, ja, Länderspiele. Und ich so, hä? Alter, Erik Meyer und Länderspiele in Holland. Ich meine.
Also bei Leverkusen hat er lange noch gespielt. Liverpool hat er auch noch gespielt. Liverpool.
Echt?
Ja.
Ach, krass. Mhm. Ja.
Wie viele Tore hat er da gemacht?
1.
0.
Boah, Alter, ich wollte gerade eine hohe Zahl.
Dann, wie viel, noch weitere Quizerei, wie viele Länderspiele hat Stefan Kunz gemacht?
Stefan Kunz?
Was würdet ihr tippen?
93.
Nein, so viel. Obwohl, ja.
Ich meine ihn so unter den Top. Top irgendwas damals gab es so mit, naja.
Ja, nee.
Ich sag 15.
Ja, 25.
Ja, okay.
Also nicht, weil es keine Eintagsfliege. Ich habe, ja, also 25 finde ich, ja, gefühlt kommt auch ganz gut hin.
Übrigens kommt hier gerade die Meldung rein von hsv.de, dass Reis mit einer Muskelverletzung wochenlang ausfällt und bis Ende der Hinrunde verletzungsbedingt wir auf Reis verzichten müssen.
Oh.
Ja. Natürlich nicht die schönsten Nachrichten, die wir jetzt hier gerade noch verkünden, aber ja, es war fast zu befürchten.
Ja. Dann ein alter Bekannter kehrt in die Bundesliga zurück, Dieter Hecking
übernimmt Bochum.
Bochum.
Wie viele Punkte haben die?
Das ist auf jeden Fall letzter. Ja, irgendwie, ja, welcome back, Dieter, würde die erste Bundesliga titeln. Er war schon viele Spiele an der Seitenlinie betreut, war jetzt letztens bei Nürnberg Sportvorstand, also nicht mehr aktiv auf dem Trainerposten. Ich sag mal so, beim HSV an der Seitenlinie hat er jetzt auch nicht brilliert, war jetzt auch kein Pep Guardiola. Er kann wahrscheinlich mit Erfahrung punkten irgendwie und den Laden vielleicht so ein bisschen zusammenhalten.
Ich hatte mich da doch nochmal ein bisschen zufällig mit beschäftigt. Bochum sucht... hat diverse offene Stellen, auch Sportdirektor, Sportvorstand und alles. Und ich glaube, Dieter Hecking malt sich da aus, dass er erstmal das große Gesamtpaket bekommt und führen darf. Also nicht nur Trainer sein kann, sondern so eine Art Manager auch sein kann. Und er hofft sich dann vielleicht, wenn er das Schiff wieder auf Kurs gebracht hat, dann auch irgendwie einen Trainer einsetzen zu können und selber ins Management gehen zu können.
Als wenn sie sich abgesprochen hätten. Ich lese hier gerade noch mal so ein bisschen quer in unseren ganzen Fragen bei Instagram. Wir hatten ja Anfang der Folge schon über die Döner und sonst was gesprochen.
Ja.
Marius HG schreibt und ich weiß gar nicht, wo die anderen beiden noch hier waren. Warum kommt kein Stadionpersonal mit Bierrucksäcken in die Blöcke? Gab es immer die Leute, die mit diesen Bierrucksäcken in die Blöcke reingegangen sind. Gibt's nicht mehr.
Warum?
Ich weiß es
nicht. Muss sich ja irgendwie dann nicht lohnen oder so, ne?
Ja. Oder, ja, gute Frage. Ich weiß es
nicht. Das Prinzip muss doch auch irgendwie so funktioniert haben, dass du diesen Bierrucksack wahrscheinlich für x Euro einkaufst und dann...
Ach, du meinst, dass du es auf selbstständigen Basis hier holst dir so ein Ding
und... Der kostet irgendwie 200 Euro und dann ist wahrscheinlich Bier drin für 400 und alles, was du über 200 hast, kannst du behalten und keine Ahnung, weil ansonsten, die nehmen ja mal Bargeld ein, also dass da mal was irgendwie in den Strumpf rutscht oder so, I don't know. Vielleicht ist das logistisch auch irgendwie schwer, aber eigentlich lohnen müsste sich das. Ja, zumindest können.
Ich glaube, die kriegen Bier und müssen das ausschütten und das Geld wieder abgeben.
Würde ich auch tippen.
Kriegen Stundenlohn, glaube ich.
Ja. Also, keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht. Ne?
Guten Stundenlohn, den sie
oder das war das Problem immer mit Bargeld und das dann immer so, ja, nee, wir haben doch hier nur. Aber gut, eine weiß ja, wie viel Bier du ausgeschüttet hast. Und irgendwann war es ja auch nicht mehr mit, also nicht diese, sie haben ja Flaschen richtig rausgegeben, so, ne?
Ja, sie haben es ja immer umgefüllt. Sie hatten dann nicht mehr so ein Bierfass hinten drauf und haben nicht gezapft, sondern hatten immer nur Bierflaschen drin, haben die rausgeholt. Und da kann ich mich natürlich auch dran erinnern, dass da auch gern mal oben reingegriffen worden ist von links und rechts.
Ja.
Vielleicht ist das der Grund, dass ich das.
Aber eigentlich müsste sich das lohnen. Also irgendwie, keine Ahnung, für drei Stunden.
Ich glaube einfach, dass, also wenn man weiß, wie lecker Köpi ist, dann reißt sich ja jeder drum, da eins rauszuklauen. Ich glaube, da konnten die sich nicht mehr wehren und haben dann abgebrochen.
Ah, das könnte natürlich sein. Ja.
Ja, aber man kann jetzt eigentlich wieder mehr trinken, weil es wieder mehr Toiletten gibt. Und man dann
tatsächlich, ja. Und ich habe auch am Wochenende wieder, ich war drüben noch bei den Nürnbergern im Block, weil ich da einige kenne und reichten mir gleich ein gezapftes, frisches Bier. Und das schmeckte gar nicht so schlecht. Ich war echt, war richtig in Bierlaune dann so. Das war gut. Und übrigens, die Nürnberger waren, für die war ganz klar, dass sie dort verlieren. Und wenn sie verlieren gegen uns, dann ist Klose auch maximal angezählt und Sportvorstand. Ja, also bei denen ist es irgendwie, ja.
Wild. Wir haben sie doch gerade als Aufstiegs...
Ja.
Keine, ja, na gut.
Und wenn da Sportvorstand und Trainer und alle gehen, dann wäre man nicht abgeneigt, wenn Jonas Bold in die Heimat zurückkommt.
Glaube ich. Aber ich finde Nürnberg, also die haben es auch nicht schlecht gemacht, so mit Dompe aus dem Spiel genommen, mehr gedoppelt und Dompe wusste gar nicht, was er machen sollte.
Er war auch richtig mucksch, ne, als er ausgewechselt worden ist.
Ein paar gute Aktionen gehabt, aber also so ist es, die haben jetzt nicht ohne Gehirn gespielt.
Ich glaube, Miro Klose ist kein Spaßvogel. Ich glaube, der ist sehr diszipliniert, nennt ja auch Van Gaal, glaube ich, als sein Vorbild, als Trainer. Also der ist unter Van Gaal, nennt er nicht als sein Vorbild, aber ich glaube, ist so eine Art Van Gaal.
Gut, Moche, dir viel Spaß am Freitag. Ja.
Die schießen uns auch um am Freitag, oder? Und gucken den HSV auf mit allen
Bieraugen. Ja. Oh, das ist richtig geil. Wir haben so ein traditionelles Essen, was sie einmal im Jahr haben im Freundeskreis.
Ey, irgendwas ist bei euch immer. Mhm.
Das ist richtig geil. Und da geht's dann ab. Da machen wir uns schon mal warm für in 3 Wochen Samstagabend HSV Schalke.
Ah, am 23. kranke Party.
Am ja? 23. Ja, da endlich mal wieder ein Samstagspiel, nicht mehr
Samstag Sonntags. 20:30, ja.
Das ist schon richtig geil und da werden wir mal zünden in der Loge.
Ihr werdet zünden?
Ja, nee, nicht zünden nicht, also so alkoholtechnisch zünden.
Okay.
So Küpi zünden, aber okay. Jetzt nicht Pyro zünden. Also, nicht so wie die...
Falls jemand noch ein geiles Motto einfällt, sagt Bescheid. Wir haben uns schon viele Gedanken gemacht. Es gibt Mottos, ganz wilde Mottos, wie etwas zum Aufblasen oder Nordkurve oder
Nordkurve?
Nordkurve. Motto Nordkurve, ja.
Nordtribüne? Warum Nordtribüne wäre schon angebracht?
Nordkurve, wow.
Du meinst Nordtribüne, so Kutte-mäßig, Kutte, ne?
Ja, Kutte-mäßig, dann könntest du noch so ein bisschen Tradition die 80er hochleben lassen. Irgendwie jeder geht als sein Idol aus den 80ern.
Aber Fußballer-Idol?
Ja, HSV-Idol.
Ah, okay.
Ja, ist natürlich alles, wird wahrscheinlich alles in die Tat umgesetzt werden, weil es dann doch irgendwie viel mit Arbeit ist und jeder ist so einen Tag vorher so, okay, was kann ich machen?
Scheiße, was muss ich?
Aber, ja.
Nord würde ich schon geil finden, ehrlich gesagt.
Nordtribüne. Ja, schön in Kutte. Ja. Ein Kuttenmotto.
Ich finde, man darf nur stehen dann. Wer sich hinsetzt, muss exen. Ja. Das zum Beispiel und dann.
Wir schrauben alle Stühle und Bänke ab.
Ja, schrauben alles ab, dann alles voll stickern.
Ja. Ja.
Man darf sich auch nichts aus dem VIP-Bereich holen.
Macht den Capo?
Man darf nicht auf Toilette.
Ja, bei uns ist Capo. Man darf nur einen Becher pissen. Ja. Und sie muss dann vor einen hinlegen und dann zufällig mit dem Fuß mal gegen.
Ja, dass sie aussehen kann.
Klassiker.
Ja, ich bin gespannt. Ja, Schalke freut mich auch.
Fahne, einer muss durchgehen, eine Fahne schwenken, dass man nichts sieht.
Ja.
Ja, kann man schon witzig aufziehen.
Die größten nach vorne, die kleinen nach hinten.
Ja.
Dass man das Spiel nicht verfolgen kann.
Ja. Die Young Ones kannst du nach außen links.
Ja, Fahne vorne noch vor. Ja, ja, finde ich eigentlich das sympathisch.
Machen so ein Netz vor die Loge oben ran, dass man durch so ein Netz gucken muss.
Ja, und eine Trommel.
Und zünden.
Ja, Trommel. Und dann eigentlich kommt auch wieder Pyro ins Spiel, ne?
Ja, das ist ja schon. Also da würde ich auch richtig feiern, wenn ihr da oben endlich mal, wenn so ihr endlich Netz mal anfangt, mit Trommel mal zündet. Und
Pyro, ja.
Ja. Endlich mal zünden.
Was passiert dann eigentlich? Kriegen wir eine gelbe Karte? Oder?
Wenn ihr zündet da oben,
ja.
Hey, wie jeder andere auch, gibt's SV.
Stadionverbot.
Ja, klar.
Also wir können ja in eine Loge nach links gehen und uns irgendwie schwarze Masken anziehen und dann irgendwie so einem CEO das Ding in die Hand drücken, halt mal kurz.
Ja. Also,
dass man richtig direkt Stadionverbot bekommt?
Ja, Kai, natürlich kriegst du sofort Stadionverbot. Oder warum sollten die Leute in der Loge andere Rechte haben als der Rest im Stadion?
Dann müssen wir uns irgendwie was ausdenken, dass keiner weiß, wer von den 12 die Loge
ist. Oder richtig, so richtig schöner schwarzer Rauch mal wieder. So richtig.
Ja, mein Traum war ja schon immer mal, so eine richtig krasse Nebelmaschine in die Loge machen, dass da alles komplett voller Rauch ist.
Ja.
Und man auch so gar nicht raus und reingucken kann und dann nur so. Und da drin dann Pyro zücken, weil dann weiß keiner, wer das jetzt angezündet hat oder nicht.
Ja.
Oder wenn einer total schwarz vermummt.
Schön, dann sitzen wir in der Rückrunde wieder wie damals in der Süd dann. Ja, schön wieder im Exil.
Verbannt. Bisschen Randale mal machen. Na
ja,
gut.
Ja, so langsam kriegt's Eier bei euch in der Loge.
Ja, wir gucken also,
mal. Wahrscheinlich mal durchziehen.
Ist dann doch das Motto Golf-Motto oder so.
Ja, genau.
Das Gegenteil.
Ja, gucken wir mal. Shampoos, Golf und Cannabis.
Ja.
Champagner und Schalttiere.
Ach, nee, keine. Das wird's nicht.
Gut.
Nun gut.
In diesem Sinne,
nur der HSV.